Hallo Hamburg und moin moin. Heute ist Montag, der 11. März. Mein Name ist Antonia und man findet mich auf Instagram, YouTube oder TikTok unter anderem unter dem Namen Antonia Roth. Und Podcasts sind in meinem täglichen Leben sehr wichtig und Bäcker am Morgen besonders, denn ich bin eine Hamburgerin sozusagen im Exil, denn ich wohne aktuell in Berlin. Mein Herz ist aber in meiner Heimat und deshalb versorge ich mich mit Infos aus Hamburg regelmäßig mit diesem Podcast. Und danke an das gesamte Team und für alle Hörer jetzt. Viel Spaß mit Episode 97.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Über dieses Lob freuen wir uns natürlich immer ganz besonders. Hamburger, die ihre Heimatstadt verlassen, aber dann trotzdem weiterhin unseren Podcast hören. Einfach großartig. Viele Grüße also zu dir, Antonia, nach Berlin. Was ist heute in unserer Stadt wichtig? Wir schauen uns die Unfallzahlen an, also die Unfallzahlen im Straßenverkehr. Und dabei bekommt eine Gruppe der Verkehrsteilnehmer von uns so einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf. Außerdem, es könnte sein, dass zwei Notaufnahmen zumachen. Um welche es sich handelt und ob noch Hoffnung besteht, klären wir gleich. Und zum Schluss schaltet sich unser Kultursenator Carsten Broster bei uns rein. Und darüber freuen wir uns sehr. Unser Thema mit ihm, KI in der Musik. Sie, liebe Podcast-Freunde, werden sehr schnell merken, der Mann weiß, wovon er redet. Carsten Broster und KI, das ist ein Erkenntnisgewinn. An dieser Stelle erlauben Sie mir den Hinweis von wegen KI. Dieser Podcast wird täglich mit MI erstellt, mit menschlicher Intelligenz. Also die einen sagen so, die anderen so, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Das ist wahrscheinlich keine gute Nachricht. Zwei Notaufnahmen in Krankenhäusern stehen möglicherweise vor dem Aus. Wir sagen jetzt guten Morgen zu unserem Chefautor Christoph Rybacek. Er ist gerade unterwegs, steht auf einem Bahnhof und deshalb ist die Verbindung etwas angeschlagen. Wir bitten also um Verständnis, aber die Story muss natürlich raus in die Welt. Christoph, erstmal müssen wir wissen, um welche beiden Notaufnahmen, um welche Krankenhäuser geht es denn überhaupt?
Es geht um die beiden Notfallpraxen am St. Adolf-Stift in Rheinbeck, die ja betrieben wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg für alle, die in Bergedorf und Umgebung wohnen und da Notfälle haben. Und es geht um das Marienkrankenhaus in Albeck. Das Marienkrankenhaus ist eines der größten Krankenhäuser in Hamburg, sehr bekannt, sehr beliebt. Und dort gibt es eine Notfallpraxis von der Kassenärztlichen Vereinigung, die bundesweit bekannt ist. Da war sogar schon Karl Lauterbach und hat sich angeguckt, wie das funktioniert und der Arzt in den höchsten Tönen gelobt.
Ja, aber wenn alle so begeistert sind, warum sollen die denn geschlossen werden?
Das genau ist das Problem. Das machen ja die niedergelassenen Ärzte. Das heißt also nicht die Krankenhausärzte, sondern die niedergelassenen Ärzte zahlen dafür größtenteils. Und die sagen, hier sind zu wenig Patienten, das lohnt sich nicht. Dazu muss man eines wissen. Die niedergelassenen Ärzte betreiben diese Praxis am Krankenhaus deshalb, weil sie sagen, ein Großteil der Leute, die hier in die Notaufnahme kommen, gehören hier gar nicht hin. Die gehören in eine Arztpraxis, nämlich zu uns. Und das stimmt, das ist richtig. Viele der Fälle, die dort in der Notaufnahme landen und vielleicht sogar später im Krankenhaus, müssten da gar nicht hin. Die könnten auch in eine ganz normale Notfallpraxis, in eine Arztpraxis und würden da sehr gut versorgt werden. Deshalb will man ja diese Praxen dort, die von den Praxisärzten betrieben werden, an den Krankenhäusern, um zu verhindern, dass zu viele Leute ins Krankenhaus kommen und da die wirklich schweren Fälle, die richtig schweren Fälle auch noch behindern, dadurch, dass einfach zu viele da sind, die nicht da reingehören.
Nur zum Verständnis, die niedergelassenen Ärzte sagen also jetzt, wir wollen das nicht mehr tragen. Daran hakt's. Und was sind die Gründe dafür, dass Sie sagen, wir haben das bisher gemacht, aber wir wollen es nicht weiterhin machen?
Es ist so, dass das, was die niedergelassenen Ärzte an Geld und an Personal dafür aufwenden müssen für diese Krankenhausambulanzen, das wird aus ihrem gesamten Honorartopf genommen. Sagen wir mal, es ist 1 Milliarde Euro im Jahr für alle niedergelassenen Ärzte, die die also für ihre Behandlung in den Praxen bekommen. So, und davon müssen sie jetzt einen Teil geben für die Notfallpraxen an den Krankenhäusern. Und dazu sind sie nicht weiter bereit, weil sie sagen, unsere Honorare schrumpfen sowieso, uns laufen auch die Personalenergiekosten davon, die Miete, das wird alles teurer. Und aus diesem Topf insgesamt sollen wir auch noch was abgeben für die Krankenhausambulanzen. Da machen wir nicht mehr mit. So, und da die Ärzte natürlich auch demokratisch organisiert sind, haben sie ihre KV beauftragt zu sagen, wir streichen das Geld für diese beiden Krankenhausambulanzen.
Also irgendwie meckert heutzutage ja jeder und manchmal schaltet man schon, wenn man sowas hört, auf Durchzug. Aber so wie du das schilderst, kann ich die niedergelassenen Ärzte ja sogar verstehen. Wie sieht denn da jetzt die Lösung aus?
das ist richtig. Man muss eigentlich von den Patienten her denken. Was brauchen die Patienten in Hamburg und wo können sie am besten versorgt werden? Tatsächlich werden die meisten mit ihren medizinischen Problemen, mit ihren Beschwerden, mit ihren Schmerzen, werden ja von den Praxen behandelt. Das sind etwa 90% aller Fälle. So. Aber viele denken, dass sie im Krankenhaus richtig sind, weil sie vielleicht keinen Termin kriegen beim Praxisarzt oder weil es plötzlich wehtut und sie das natürlich nicht so einschätzen können. Man muss auch wirklich den Patienten ein bisschen Verständnis entgegenbringen. Aber man muss natürlich sagen, dass jedes Mal, wenn einer selbst in die Notaufnahme geht, vielleicht mit einer Lappalie, man kann es natürlich nicht einschätzen sofort, man weiß es ja nicht, deshalb muss man es medizinisch abklären lassen. Aber jeder, der mit einer Lappalie in eine Notaufnahme geht, nimmt da sozusagen jemanden, der wirklich viel schwerer erkrankt ist, der vielleicht einen Herzinfarkt hat oder einen Schlaganfall, nimmt da sozusagen einen Platz und medizinische Kapazität weg.
Was ist die Lösung? Was glaubst du, wie geht das aus? Weil am Ende geht es ja darum, den Patienten zu helfen.
Ja, man wird am Ende diese Notfallambulanzen in den Krankenhäusern weiter brauchen. Ob man tatsächlich in Hamburg 8 braucht oder 7 oder in jedem Bezirk, also 7, das wird man noch überlegen müssen, ob das wirklich notwendig ist oder ob man es nicht da konzentriert, wo sozusagen die meisten Patientinnen und Patienten sind. Und das Marienkrankenhaus leidet natürlich darunter, dass praktisch nebenan im AK St. Georg, Asklepios Klinik St. Georg, auch eine große Notaufnahme ist, die mit allem ausgestattet ist. Also es ist auch ein Konkurrenzkampf unter den Krankenhäusern.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen, die dort in der Nähe wohnen, jetzt vielleicht so einen kleinen Schrecken bekommen und sich denken, oh Gott, hier ändert sich was vor der Haustür. Kann ich auch gut verstehen. Meine Familie und ich, mir fällt ein, ich glaube, wir haben mit beiden Notaufnahmen schon unsere Erfahrung gemacht und wir wurden jedes Mal toll versorgt. Also werden diese beiden Notaufnahmen, die Notfallpraxen im Marienkrankenhaus und im St. Adolf Stift, Christoph, wird es deiner Meinung nach eine Lösung geben oder hängt das immer noch in der Schwebe?
Das hängt beides noch in der Schwebe. Möglicherweise müssen sich die Patienten darauf einstellen, dass sie vielleicht nicht ins Marienkrankenhaus gehen, sondern ein Krankenhaus weiter. Sie müssen sich darauf einstellen, dass sie vielleicht lieber mal erstmal die 116, 117 anrufen, um abzuklären, ob nicht vielleicht ein Arzt zu ihnen sogar auch nach Hause kommen kann. Denn das tut der Arzt im Notdienst. Und im Bereich Bergedorf und Rheinbeck ist es so, dass gerade die Menschen, die im Südosten Hamburgs wohnen, dass die sich darauf einstellen müssen, dass sie möglicherweise in eine andere Notaufnahme gehen müssen. Das Bethesda Krankenhaus in Bergedorf baut da gerade erheblich auf.
Das sind durchaus erhebliche Veränderungen mit durchaus erheblichen Konsequenzen, über die unser Chefautor Christoph Rybacek da berichtet, wenn es denn so kommt. Wer sich das nochmal genauer anschauen möchte, Christophs entsprechenden Artikel gibt's natürlich auf abendblatt.de. Sie, liebe Podcast-Freunde, haben das sicherlich schon mal mitbekommen. Wir hier beim Abendblatt berichten auch ab und zu darüber. Ich meine die berühmten Anfragen, die die Opposition an den Senat stellt. Ein bewährtes Mittel in der Politik. Manchmal sind diese Anfragen total langweilig und interessieren vielleicht nicht mal den Fragesteller. Aber gelegentlich sind diese Anfragen total spannend und es werden Zahlen oder Vorgänge bekannt, die der Senat bis dahin nicht öffentlich gemacht hat. Und so eine interessante Anfrage bzw. so eine interessante Antwort liegt gerade vor. Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Dennis Gladiator wollte wissen, wie sich die Zahl der Verkehrsunfälle entwickelt hat und was die häufigsten Gründe für Unfälle sind. Da fällt auch gleich noch das Stichwort Unfallflucht. Unser Polizeireporter André Zantwakili hat sich die wichtigsten Bereiche rausgepickt. Fangen wir mit der Unfallquote an, André. Steigt sie oder geht sie eher zurück?
Also insgesamt kann man sagen, dass eigentlich die Zahl der Unfälle eher so ein bisschen rückläufig ist. Vor allem die Zahl der schweren Unfälle mit schwer Verletzten. Quote ist immer so ein unsicherer Kandidat, weil das ist eine absolut niedrige Zahl. Und wenn man sich mal die Unfälle, die tödlich sind, anguckt, dann sind da wirklich ganz viele Kuriositäten bei, wo ich auch gar nicht wüsste, wo man da präventiv rangehen will.
Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Ja, wir haben im letzten Jahr zwei Radfahrer gehabt, die mit dem E-Bike, beides auch Senioren, irgendwo gegengefahren sind. Wir hatten in diesem Jahr eine 70-Jährige, die in der Waschanlage die Kontrolle über ihr Auto verloren hat, dann gegen Metallpfeiler gefahren ist und tot geblieben ist. Ja, was will man da machen?
Nee, und das, also du hast es eben kurios genannt. Das ist natürlich überhaupt nicht zum Lachen, aber man wundert sich natürlich trotzdem schon, wie sowas passieren kann. Beim E-Bike, glaube ich, liegt es auf der Hand, André. Die Dinger sind halt verdammt schnell.
Ja, also das Leute denken, denn sie sind auf einmal wieder sportlich geworden, aber in Wirklichkeit ist es nur der Elektromotor, der da drin ist. Und man muss sich nichts vormachen, wenn ich mit 65 von so einem Fahrrad falle, dann kann ich mich schlechter abrollen als ein 20-Jähriger. Und das, ja, daran denken viele einfach nicht und nehmen erstmal die Vorteile gern an, aber sind sich dann nicht über die Konsequenzen oder die Gefahren bewusst.
Die häufigsten Unfallursachen, was kannst du denn darüber erzählen?
Also das ist ja, meistens denkt man immer so, das ist Rasen oder so. Ne?
Ja, klar.
Aber in Wirklichkeit kommt die Masse der Unfälle passiert beim Wenden oder Rückwärtsfahren oder beim Fahrstreifenwechsel.
Im Moment, Fahrstreifenwechsel, André, geht es da um das berühmte Reißverschlussverfahren?
Unter anderem, ja. Das ist natürlich, wenn eine Fahrbahnverengung ist, dann ist man eigentlich verpflichtet, das Reißverschlussverfahren zu machen. Aber es gibt natürlich auch Fahrstreifenwechsel, die einfach so passieren, wenn man eine zweispurige Straße hat. So, und da kommt es auch immer wieder zu Unfällen. Nun muss man aber auch dazu sagen, das sind nicht unbedingt die Unfälle, die nachher Tote oder Schwerverletzte fordern.
Nee, das sind nur die, die dich natürlich morgens zum Beispiel im Berufsverkehr höllisch nerven, weil sie dann irgendwo einen Stau verursachen.
Ja, wobei die Leute sich das eigentlich sparen können, weil wenn man Blechschaden hat und man ruft die Polizei, dann kommt die eigentlich nur, um irgendjemandem ein Ticket zu geben. Die nehmen überhaupt gar nicht den Unfall auf. Also das ist eigentlich immer nur sinnig, in so einem Fall Polizei zu rufen, wenn irgendwelche Unklarheiten sind oder wenn der Unfallgegner die Personalien nicht rausrücken will. Aber ansonsten macht das wenig Sinn.
Ja, gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jedem tatsächlich so bewusst ist. Dann noch eine Frage, die natürlich immer, ich sag mal, so ein bisschen für Puls sorgt, weil dieses Wort allein schon so einen Reflex auslöst, dass du sagst, oh, böse, nämlich Unfallflucht. Gibt es da in irgendeiner Hinsicht Zahlen eigentlich drüber, wie das in Hamburg abläuft?
Also man kann sagen, dass eigentlich fast jeder dritte Verkehrsunfall auch mit einer Flucht verbunden ist. Also es sind knapp unter 30%. Und das ist ein jahrelanger Wert. Also der steigt immer mal um 0,1, 0,2, 0,3%. Aber so die Gelegenheit abzuhauen, nutzen viele. Das hängt damit zusammen, dass sie in einer Versicherung nicht hochgestuft werden wollen.
Ach, tatsächlich, das ist der Grund?
Wahrscheinlich. Also sonst gibt es ja keinen. Also wenn ich mit dem Auto irgendwo gegenfahre und das ist eine alte Schlore und ich habe nur meine Haftpflichtversicherung, dann wird mein Schaden ja sowieso nicht bezahlt, wenn ich den Unfall melde. Da bräuchte ich eine Vollkasko zu. Und das Einzige, was passiert, die Versicherung zahlt den Schaden des anderen und ich werde hochgestuft.
Wer flüchtet denn eigentlich vom Unfallort? Also es gibt ja verschiedenste Verkehrsteilnehmer. Es gibt Autofahrer, es gibt Lastwagenfahrer, Motorradfahrer, Fahrradfahrer. Wer ist denn da der schlimmste Finger?
Ja, also von der Quantität sind es die Autofahrer. Die haben natürlich auch die meisten Unfälle. Was natürlich recht hoch ist, ist die Zahl der Fahrradfahrer, die nach dem Unfall flüchten. Die haben ja auch deutlich weniger Unfälle. Nun muss man davon ausgehen, dass gerade im Gegensatz zum Autoverkehr beim Fahrradverkehr wahnsinnig viele Unfälle nie gemeldet werden. Also wenn jemand irgendwie mit dem Fahrrad stürzt oder irgendwo gegenfährt und sich das Knie aufschlägt, dann ruft er ja nicht die Polizei. Das wäre mit dem Auto ganz anders. Und dann ist natürlich noch so, Fahrradfahrer, die sind natürlich, da ist das Fahrrad an sich nicht versichert, die Leute sind sich unsicher. Die Gelegenheit abzuhauen ist natürlich enorm gut, weil die Fahrräder haben kein Nummernschild. Und wenn man so einen Fahrradfahrer nicht gleich hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, den im Nachhinein zu ermitteln, ich würde nicht sagen null, aber ziemlich gering.
André, das werden sich vielleicht auch noch viele andere Hamburger fragen. Deine Einschätzung, die Gründe für Unfälle, du hast gesagt, Alkohol ist gar nicht so sehr das Problem. Könnte ab dem 1. April ein anderer Stoff, sage ich mal im wahrsten Sinne, möglicherweise dazu beitragen, dass wir doch mehr Unfälle haben? Oder sagst du, naja, nur weil das Cannabis-Gesetz geändert wird oder weil dieses Gesetz eingeführt wird, besser gesagt, das wird gar keine Auswirkungen im Straßenverkehr haben, weil die Polizei ja im Moment eh schon kontrolliert?
Also das ist schwer zu sagen. Die Polizei kontrolliert, die sind ja auch extra richtig drauf geschult. Die haben ja über 600 Beamte, die tatsächlich so an den Pupillen hauptsächlich und auch am Verhalten erkennen, ob Drogenkonsum vorliegen könnte. Also das heißt, sie sind da ganz gut aufgestellt. Wie sich das nachher tatsächlich im Straßenverkehr auswirkt, also ich befürchte, es wird einfach vermehrt so sein, weil die Leute einfach nicht realisieren, wie lange sowas wirkt, wenn man Marihuana raucht. und dass man dann ganz einfach in Verkehrskontrollen kommt oder in Unfälle verwickelt wird und dann im Nachhinein festgestellt wird, da waren doch Drogen im Spiel. Bislang ist es so, dass sie noch unter denen der Alkoholverstöße liegen. Wird sich vielleicht ändern.
Also ein kleiner Appell an alle Radfahrer. Ihr habt das eben gehört, von wegen Unfallflucht. Das ist schon bitter. Wie auch immer, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Thema, mit dem unser Polizeireporter André Zanfakili in unserem Podcast auftaucht. Bei ihm bleibt keine Frage offen. André, wie immer, vielen Dank. Es gibt ein Thema, bei dem viele mitreden. Aber in Wirklichkeit haben sie alle keine Ahnung. Ich meine nicht Fußball und auch nicht Politik, sondern in diesem Fall KI. Ist das jetzt Teufelszeug oder die Lösung für viele Probleme, also jedenfalls in naher Zukunft? Wir bieten Ihnen in den nächsten Minuten keine finalen Lösungen an, aber wir bekommen alle zumindest einen Erkenntnisgewinn und dann auch noch aus Hamburg. Denn es gibt in dieser Stadt einen Mann, der sich mit KI, mit künstlicher Intelligenz ausführlich beschäftigt und viele Insights hat. Und als Krönung für einige überraschend, er ist auch noch Politiker, Carsten Broster. Unser Kultursenator ist zugeschaltet. Nicht nur KI-Experte, sondern auch noch großer Musikfan. Und in der Musik, das wissen wir alle, ist das Thema KI Tagesordnungspunkt Nummer 1. Wenn das nicht Grund genug ist, einfach mal mit ihm über diese Themen zu sprechen. Herr Broster, erste Frage. Vielleicht ungewöhnlich, aber vertrauen Sie mir bitte mal. Wann waren Sie das letzte Mal in London?
Letztes Mal in London ist schon ein paar Jahre her, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und das heißt, Sie waren noch nicht bei der ABBA-Show?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe gesehen, wie da sozusagen andere Landespolitiker sozusagen Deutschlands oder Bayerns, um es genau zu sagen, sich auf die Bühne gestellt haben und getanzt haben. Ein Grund mehr, das nicht zwingend sofort anzustreben. Aber das war im ABBA-Museum woanders.
Nee, ja, aber jetzt noch. Nicht. Ja, aber Herr Broster, zu der ABBA-Show in London, da sind wir ja schon mitten im Thema. Also da ist ja nun so viel Technik, ob das alles KI ist, kann ich noch nicht mal hundertprozentig beurteilen. Aber ist das möglicherweise die Zukunft der Popmusik?
Ich glaube nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde diese ABBA-Show, was ich davon gehört habe, und ich habe tatsächlich viele lachende und glänzende Augen geschaut von Menschen, die da gewesen sind und sich das angeguckt haben. Das ist ja so ein, wenn ich will, so ein 1:1 Rekreieren eines Moments, der heute nicht mehr geht. Sozusagen, wie wäre das damals gewesen, bei so einer ABBA-Show im Original dabei gewesen zu sein? Ich glaube, so viel KI ist da gar nicht drin, sondern das ist einfach nur ein perfektes, immersives Erlebnis, in das man eintauchen kann. Ich glaube, das hat seinen Wert, sowas zu machen. Aber was das hier nie ersetzt, oder zumindest diese Form nicht ersetzt, ist sozusagen dieser kreative Moment beim Entstehen von etwas Neuem, das erste Mal dabei zu sein. Das sind eher sozusagen andere Fragen bei KI, wo wir alle noch versuchen rauszufinden, was da eigentlich kommt. Aber diese ABBA-Show ist ja letztlich eine perfekt gemachte Konserve und insofern nicht anders, als wenn ich eine Platte auflege von einem Live-Konzert von vor 30 Jahren, außer dass ich die Leute nicht sehe, wie sie auf der Bühne stehen.
Wir sind so ein bisschen auf das Thema hier bei uns in der Redaktion gekommen. Nach dem Kongress The Art of Music Education ist sie natürlich bekannt, ist ja gar keine Frage. Und da hat der Intendant der Elbphilharmonie, Christoph Liebensäuter, was gesagt. Wenn man sieht, wie Super-Megastars wie Taylor Swift die Welt regieren über soziale Medien, dann kann man sich auch vorstellen, dass die übernächste Taylor Swift vielleicht gar nicht mehr real ist, sondern eine künstlich geschaffene Figur. Und da habe ich mich einfach nur gefragt, schreckt das so ein Musikfan, wie Sie es sind, und ich bin auch ein riesen Musikfan, da gibt es ja wahrscheinlich Hunderttausende hier in der Stadt, die sagen, Musik ist mein Leben, schreckt Sie so eine Aussage ab, mal abgesehen davon, dass sie vielleicht zutrifft, oder sagen Sie, nee, KI wird in Zukunft uns auch echte Chancen bieten in der Musik?
Also zum einen glaube ich tatsächlich, KI wird uns echte Chancen bieten, weil es erstmal ja noch ein zusätzliches Tool ist, ein Werkzeug, das ich nutzen kann, fast wie so ein Instrument, das man zusätzlich spielen kann. Zweitens, ich war ja auch bei dem Kongress und ich habe mit meiner Rede eingestiegen mit einer sagen, alten Beobachtung aus einer sagen aus Star Trek. Und sagen, da gibt es diese sagen, eine ganze Staffel, wo es darum geht, oder mehrere Staffeln, wo sagen das medizinische Hologramm am Ende die gesamte medizinische Versorgung an Bord übernehmen muss, weil die ganze medizinische Crew am Anfang ums Leben kommt. Und sagen diese KI, die dann eigentlich nur Assistenzleistung erbringen soll, entwickelt so eine eigene Persönlichkeit. Und zwar auch weit über das Medizinische hinaus. Und dieser Herr Doktor, wie er dann auch noch genannt wird, verliebt sich dann in Opern und ist irgendwie ein großer Rigoletto-Fan und singt irgendwie La Donna e Mobile. Und dann landen die irgendwie auf einem Planeten, wo nur so nerdige Mathematiker unterwegs sind, die Musik nicht kennen. Und die lernen dann über diese KI Musik kennen, sind so begeistert, dass diese KI da zum Superstar wird. Und bauen dann ihre eigene bessere KI aus ihrer Sicht. Und die alte KI verteidigt sich damit, dass sie sagt, aber ich lege doch so viel Gefühl in meine Werke. Also insofern, das finde ich auf so einer Metaebene fast schon wieder eine echt lustige, einen lustigen Umgang damit, dass diese Frage, was ist eigentlich das Ursprüngliche und das Authentische in der Musik, eine wahnsinnige Rolle spielt. Und zu dem Beispiel von Christoph Lieben, es geht ja bei Taylor Swift nicht nur um die Musik, die kann ich vielleicht sogar, weil die ja durchaus auch an einigen Stellen was sehr Kalkuliertes hat in den Kompositionen, könnte ich vielleicht sogar irgendwann durch einen Rechner erzeugen. Mir geht's nur als Fan so, und ich glaube, das geht vielen anderen auch so, ich möchte die Storys dahinter wissen. Also wenn die über eine kaputte Beziehung singt, dann macht das für mich schon einen Unterschied, ob das jetzt ein kluges Skript ausgerechnet hat oder ob dahinter eine Person steht, die tatsächlich versucht, einen emotionalen Zustand als Mensch auf den Punkt zu bringen. Und diese menschliche Dimension, meine These ist fast, die wird durch KI eine neue Relevanz bekommen, weil sie sich schärfer abgrenzt von eben den technisch generierten musikalischen Inhalten. Vielleicht ist das auch nur eine Hoffnung, aber die gebe ich gerade mal noch nicht auf.
Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und weil Sie es gerade ansprechen mit Taylor Swift, ich glaube, 9 von 10 Songs bei ihr handeln von kaputten Beziehungen. Also das ist der Hauptinhalt ihrer.
Wir kennen ja auch die Geschichten mit John Mayer und anderen, die da im Hintergrund stecken, sozusagen, die ja auch eine reale Position haben, wo dann ja auch die Fans sich fragen, wer war das denn jetzt, über den sie da wieder redet? Und die anderen spekulieren ja auch schon, wie das mal ist, wenn sie irgendwann über einen Ex-Lover, der Footballspieler gewesen ist, dann singen wird. Also das kann ja auch noch alles kommen. Und ich finde, das spielt eine Rolle. Oder nehmen wir also meinen Heroen Springsteen, wenn der über New Jersey und Aufwachsen in der Kleinstadt in den 70er Jahren singt, dann bekommt das eine Tiefe dadurch, dass man weiß, dass er in solchen Umständen auch gelebt hat und etwas, was ihm widerfahren ist, auch verarbeitet, nicht unmittelbar 1:1, aber eben doch ein Mensch sich mit menschlichen Zuständen auseinandersetzt. Und meine These ist, das wird immer einen Unterschied machen. Oder es gab so einen AI-Bot mal, der von einem Jahr irgendwie so ein Musikvideo, Anna Indiana hieß das. Das ging jetzt irgendwie mal durchs Netz. Und der von mir wahnsinnig geschätzte Jason Isbell twitterte dieses Video weiter. Das ist ein komplett KI-generierter Text, Song und alles. Und schrieb mir dazu, I think we are safe for a while. Ich glaube, wir sind noch eine ganze Weile sicher. Weil das einfach nur so generisch und langweilig und aseptisch war, dass da echt was fehlt.
Ja, also diese Erfahrung, weil Sie es gerade ansprechen mit wovor sind wir denn sicher, in Anführungszeichen, jedes Medienhaus, und ich will da auch gar nicht verhehlen, wir machen natürlich auch Experimente mit der Stimme, ist doch völlig klar. Ja. Und ich habe mich auch schon KI generiert gehört und war erstaunt, wie nah das, ich weiß jetzt nicht, ob es erstrebenswert ist, aber wie nah das an meinem Original dran war, aber tatsächlich hätte ich damit, sage ich mal, Nachrichten präsentieren können, KI-mäßig generiert, aber ich hätte nicht ein Gespräch wie zwischen uns beiden oder eine Moderation im Radio mit Empathie etc. Das kann die Maschine bei weitem noch nicht. Und das ist ja dann vielleicht das, was Sie sagen. Vielleicht sind wir da noch ein bisschen sicher für eine gewisse Zeit, oder?
Also ich hoffe das tatsächlich. Natürlich, KI kann eine ganze Menge, und ich habe jetzt bei der Berlinale Regisseure getroffen, die mir sagten, jetzt kommen neue Engines, die können schon so 60 bis 90 sekündige Clips machen. Da könnten sie nicht mehr sagen, ob das jetzt ein anderer Kinoregisseur gewesen ist oder ob das eine KI gewesen wäre. Also sozusagen, das nimmt schon gerade exponentiell zu. Aber die Frage ist ja für mich immer tatsächlich, auch wenn man sich miteinander unterhält oder wenn man eben sich ein Werk anguckt, macht es für uns als Zuschauer, als Zuhörer, als Fans einen Unterschied, ob das ein anderer Mensch ist oder ob das eine KI ist? Und ich glaube, den Unterschied gibt es noch. Und ich glaube, den wird es auch eine ganze Zeit geben, weil wir uns ja eigentlich in allem, was wir uns gerade in der Musik, wenn wir uns damit auseinandersetzen, beschäftigen wir uns ja irgendwie mit uns selbst. Wir beschäftigen uns mit Emotionen. Musik ist für mich eine hochemotionale Angelegenheit, wo ich Künstlern dankbar bin, dass sie eine Form für etwas finden, für die ich keine Form habe, aber dann sehr glücklich bin, wenn jemand mir so eine Form anbietet, in die ich dann auch eine eigene Emotion packen kann. Und das macht für mich einen totalen Unterschied, ob das errechnet ist oder nicht. Und dann kann Bob Dylan natürlich sagen, wie in den 60er Jahren, ich mache mathematische Musik, weil er sagt, er hat das ja auch alles nur errechnet, aber trotzdem hat er als Mensch diese Formel gefunden und nicht einen Computer. Und ich glaube, und das wird in vielen anderen Branchen auch so sein, nehmen Sie Arztuntersuchungen. Man kann ja heute schon sich auf Hautkrebs scannen lassen und dann gucken, dann kann der Rechner irgendwie herausdestillieren, ob da eine Anomalie vorliegt oder nicht. Und ich wette, es wird perspektivisch eine Zusatzleistung sein, zu sagen, da soll jetzt mal ein Mensch drauf gucken. Bei Vertragsprüfungen durch einen Arzt das Gleiche. Und so wird das auch bei künstlerischen Aspekten sein. Das ist ein spannendes Tool, das kann auch ein paar Sachen machen. Fahrstuhlmusik, nachdem Brian Eno das mal erfunden hat, braucht man vielleicht auch nicht nochmal Komponisten für. Das kann dann auch eine KI machen. Aber wenn es darum geht, gerade im Live-Bereich was zu rocken, ich glaube, es wird immer ein Unterschied sein, ob da ein Hologramm auf der Bühne ist oder der Typ sich auch ins Publikum wirft und nach dem Stage-Diving sich durch die ersten 20 reintragen lässt.
Ein Senator, der nebenbei Begriffe wie Stage-Diving und Star Trek einfließen lässt. Aber nicht zum Angeben? Er weiß tatsächlich gut darüber Bescheid. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster über KI und Musik. Morgen verrät der Mann uns, Achtung, klingt fast wie eine Schlagzeile, ist auch wichtig für seinen Chef, für den Bürgermeister, für den ersten Bürgermeister. Morgen verrät uns der Mann, unter welchen Umständen er sich selbstständig machen und die Politik sein lassen würde. Sprich, morgen gibt es Teil 2 von diesem Interview. So. Wir sind schon am Ende. Das war der Start in die neue Woche mit Becker am Morgen. Das war Episode 97. Danke fürs Zuhören. Und jetzt noch für alle die wichtigsten News, die wir nicht so ausführlich behandelt haben. Die müssen ja auch noch rankommen. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Hamburg soll eine neue Kühlbrandbrücke bekommen. An den Senatsunterlagen wird gerade gearbeitet, sagte ein Sprecher der Wirtschaftsbehörde. Die neue Kühlbrandbrücke soll in etwa so aussehen wie die alte und Anfang des nächsten Jahrzehnts gebaut werden. Senat und Bürgerschaft müssen den Plänen noch zustimmen. An der S-Bahn-Haltestelle Reeperbahn hat ein betrunkener Mann zwei Frauen belästigt. Die 18 und 19 Jahre alten Frauen hatten gestern früh auf einer Bank auf ihre Bahn gewartet, als der 25-Jährige dazukam und sie begrapschte. Die Bundespolizei war schnell vor Ort und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. Die A7 Richtung Süden ist zwischen dem Dreieck Nordwest und Volkspark wieder frei. Das hat die Autobahn GmbH morgen mitgeteilt. Dort wurde das ganze Wochenende über die Fahrbahn neu asphaltiert. Die Autobahn war deshalb 57 Stunden gesperrt.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.